Yeah, drop it.
Kommt noch mehr, Mann?
Nein, das ist es.
Bro, das kannst du nicht machen, Mann. Ja, der, jetzt kommt etwas.
Fresh and cool.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dias.
Welcome back.
Das ist der Podcast für uns und von uns.
Mit uns, um uns herum. Mhm. Und jetzt reden wir heute ein bisschen über Sachen, die gegen uns sind.
Hey, ja, wir reden über die Initiative, wo man schon gar nicht genau weiss, wie man sie soll eigentlich nennen. 10 Millionen Schweiz-Initiative von der SVP, Chaos-Initiative, Nachhaltigkeitsinitiative, whatever.
Chaos-Initiative finde ich gut.
Findest du gut?
Ja, yeah, weil sie Chaoten sind. Really? Sie sind die wahren Chaoten.
Hey, ich weiss im Fall nicht. Was findet ihr zu dem Chaoten?
Also ich würde sogar fast das T-Wort benutzen.
Oh,
was ist das T-Wort?
Trottel.
Terrorist.
Trottel.
Es ist einfach da, um Unbehagen, Störung in der Bevölkerung zu sein.
Okay.
Also gut, nennen wir es die Terroristeninitiative.
Die Terroristeninitiative.
Kommt nicht von mir. Voll.
Also wir sind mitten in dem Abstimmungskampf, das ja sogar ein bisschen früher losgegangen ist. Ich glaube ungefähr etwa eine Minute nachdem die letzte Abstimmung vorbeigegangen ist. Mhm. Jetzt sind wir mitten drin. Was macht das mit euch so, wenn ihr zum gefühlten 37. Mal über so eine Initiative entweder müsst erdulden oder könnt abstimmen oder auch einfach müsst, durch den Scheiß durchgehen?
Ja, es ist auf jeden Fall nichts Neues, oder? Also, seit ich irgendwie denken kann, kann ich mich an so SVP-Initiativen erinnern, wo irgendwie im Kern uns draussen haben oder so, keine Ahnung. Ja, so. Von dem her ist es nichts Neues. Aber sie unterscheiden sich natürlich schon auch und sie kommen jetzt inzwischen auch in einem anderen Kleid daher als früher, oder? Früher sind sie ja so viel plakativer und eindeutiger gewesen. Jetzt kommen sie so ein bisschen wie so, ja, wir haben überlegt und ausgerechnet, dass es schon nicht so gut wäre, wenn... Ja, für die Natur, genau. So kommen sie jetzt her. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Und was mit mir macht... Ja, wir rennen einfach die ganze Zeit dann Sachen an, die man muss abwehren muss, anstatt dass man sich progressiv an einer Schweiz arbeiten oder weiter arbeiten, wo es eigentlich
ist schon besser wäre. Es ist ein bisschen früher jetzt, so schnell so früher, aber es wäre es genau ideal für ein Toni Morrison-Zitat, oder Fatima?
Warte noch ein bisschen. Oh nein, wir warten noch ein bisschen. Okay. Ja, hey, also ich habe das Gefühl, dass sie es immer wieder versuchen, impliziert ja auch ein bisschen so eine Verbissenheit. Also ich stelle mir in so einem Moment gerne vor, wir verbissen besser die sind, dass sie immer wieder in ihrem Kämmerli hocken und irgendwelche Kommentare erfindet und versuchen eigentlich immer wieder das Gleiche auch durchzusetzen, spätestens seit Schwarzenbach. Und ich merke aber gleichzeitig, ich bin ein bisschen müde von unserem Auf und Ab. Also so, dass, wie du eigentlich sagst, dann kommen wir wieder in so einen Reaktionsdruck. Das heisst, wir müssen wieder mobilisieren und dann zittern wir alle wieder und dann hat's ganz am Schluss, wird's vielleicht dann doch noch turned. Und ich glaube, dass das immer wieder kommt und wir uns daran gewöhnen. Das heisst, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir konstant unser Ding machen und konstant dranbleiben und andere Optionen, Fantasien, Verzählungen und irgendwie Visionen von dem Land schaffen und die nicht immer wieder ablegen, sobald wir aufschnaufen, sondern wir schnaufen konstant. Weißt, das Herz schlägt immer weiter. Weißt, so ist es nämlich.
Mhm. Und es dient ja auch dazu, uns ständig in so eine Abwehrhaltung und so in eine Reaktionsposition hineinzuversetzen, dass wir eigentlich gar nicht dazu kommen, all die Visionen uns zu erdenken, zu erträumen, uns zu organisieren, um die auch umsetzen können, sondern es geht einfach darum, uns müde zu machen, Narrativ zu prägen, weil ich glaube, es ist ihnen recht gleich, ob es durchkommt oder nicht. Es geht einfach darum, dass man darüber redet. Es geht darum, gewisse Talking Points zu normalisieren. Es geht darum, dass man zum nächsten Extrem gehen kann. Weil die Sache ist, Schweizer Politik ist einfach so, man kommt selten beim ersten Mal mit etwas durch. Man muss langfristig dran sein. So war es auch mit dem Frauenstimmrecht gewesen. Man hat mehrere Mal müssen probieren, bis es dann endlich ist durchgekommen. Und die Idee dahinter ist, dass man plötzlich eine Diskussion schafft in der breiten Bevölkerung, dass man gewisse Gedanken wie normalisiert, dass gewisse Gedanken nicht mehr als extrem gelten. Und wenn es für progressive Themen sind, finde ich es mega toll. Aber wenn es für so menschenverachtende Positionen sind, macht mir das einfach Sorgen. Und ich bin, glaube ich, müde. Und muss mir aber wie die ganze Zeit sagen, ich darf nicht in die Müdigkeit, die Trägheit hineinfallen, weil das ist ja genau das Ziel. Mhm. Das ist die Idee dahinter, dass wir einfach, hey, es ist immer das Gleiche, wir kommen nicht vorwärts, es bringt nichts, alle sind gegen uns und dass wir uns dann auch daran gewöhnen und ja, plötzlich Fantasie haben, wie wäre es, wenn wir doch auswandern würden, weil die Schweiz will mich ja eh nicht. Mhm. Aber das dürfen wir nicht zulassen.
Mhm. And to know the function, the very serious function of racism, which is distraction.
Das war jetzt der perfekte Moment für diesen Quote
von Toni Morrison.
Hey, vielleicht noch ganz schnell, dass wir alle on the same page sind, was die Initiative von der SVP angeht. Noch als Fakten dazu. Die Initiative will, dass die ständige Wohnbevölkerung die den Grenzwert von 10 Millionen EinwohnerInnen bis 2050 nicht überschreiten. Der Bund ist dann verfassungsrechtlich verpflichtet, den Grenzwert einzuhalten. Es gibt einen Zwischenschritt, also sobald die Bevölkerung 9,5 Millionen überschreitet, muss der Bund Massnahmen ergreifen. Und die trifft vor allem den Asylbereich, Familiennachzug und so weiter. Und wenn wir jetzt, sind wir glaube ich bei 9 Millionen EinwohnerInnen und bei 9,5 Millionen Grenze, die sollte laut BFS, Bundesamt für Statistik, ungefähr 2031 erreicht sind. Ab dem Moment würden dann schon die Massnahmen ergreifen. Genau.
Das so ist ja schon übermorgen. 2031.
Mhm. Basically, ja.
Voll. Ja. Ist denn nicht auch Deadline für Klimawandel?
Ich glaube, der Klimawandel ist schon over.
Ah, ich habe gedacht, 2030 fängt das fängt
Klimakrise, liebe Leute.
Oh. Klimakatastrophe.
Hey. Oh, okay. Sorry, True. Hey. Erinnert euch das nicht an mega viele Sachen, die wir schon gehört haben? Als ich das gelesen habe, bin ich so, haben wir eigentlich Ecopop nicht abgelehnt, schon 2014?
Eben, ja. Yeah.
Es sind die gleichen Argumente, es ist die gleiche Attacke. Nur ist Ecopop damals nicht von der SVP direkt gekommen, sondern es ist irgendwie so ein Initiativkomitee gekommen und sie ist ja mega hart abgelehnt worden.
Und GLP,
ja.
Oder?
Die Grüne.
Ah, wirklich?
Nein, die GLP nicht, aber es hat so grüne Ausfranzer gehabt und die Grünen haben ja mega... Also die stabilen Grünen haben mega gekämpft, um die instabilen Grünen ja, zu isolieren, kann man so sagen, oder? Also man muss fairerweise wirklich sagen, es hat mega offensive grüne Bestrebungen gegeben, mega klar sich zu positionieren und zu sagen, Kollegen, die Ecopop-Initiative ist nicht für die Natur, sondern ja.
Mhm. Aber so werden Initiativen jetzt halt einfach vor allem von der rechten Seite verpackt. Man sucht eigentlich irgendwelche progressiven Narrativ tut es wie dort drinnen verpacken und verkauft es. Und nein, eigentlich muss ich mich selber korrigieren. Es ist nicht neu, weil die erste Initiative, die ja in der Schweiz ist durchgekommen, die Schächtungsinitiative, dort ist es ja auch um Tierschutz gegangen.
Ja, voll.
Und eigentlich könnte man eigentlich sagen, nein, es ist nicht etwas Neues, sondern das ist Geschichte eigentlich von Initiativen hier in der Schweiz. Was hat genau mit dem angefangen? Und wir sind offensichtlich immer noch nicht weiter, dass wir versucht, rechte, rassistische, ausgrenzende Politiken durchzusetzen, indem man irgendwelche altruistischen, eigentlich sehr schönen Bilder, Motivationen
performt.
Ja, performt. Danke.
Hey, ich finde, es zeigt eigentlich auch, dass man so Umweltschutz und Klimakampf nicht kann betreiben, ohne intersektionale Sicht irgendwie auf das auch zu haben. Dass es ja eigentlich wie so darum geht, dass die SVP jetzt mit dieser Initiative eigentlich darauf spekuliert, dass sie könnt Leute mit dem Nachhaltigkeitswort, wo man ja eigentlich alle gut findet, catchen. Und nebenbei einfach so ein bisschen racist sein. Und wer geht darauf rein? Leute, die die verschiedenen Kämpfe nicht wollen verbinden oder können verbinden. Und ja, wir könnten jetzt über einen intersektionalen Kampf reden. Intersektionalitätstheorie eigentlich schon auf und ab überall als Schlagwort reingenommen, so fest, dass es Leute dann schon wieder genervt hat. Aber intersektional betrachten heisst, dass man verschiedene... Oh, muss ich jetzt das machen?
Nein, ich auch.
Ja, mach du.
Wenn wir von Intersektionalität reden, ist das sehr oft eine Diskriminierung nicht einfach allein kommt, sondern verschachtelt ist mit anderen Machtstrukturen, die gemeinsam wirken, so dass man sie eigentlich nicht immer ganz auseinanderbeindeln kann. Zum Beispiel, wenn wir vom Kopftuchverbot reden, dann kann man sagen, ah, es ist mega muslimfeindlich und rassistisch. Gleichzeitig ist es aber auch sehr spezifisch sexistisch. Und diese Sachen wirken halt wie ineinander. Und wenn man nicht ein Verständnis hat für rassistische Strukturen, wird man denken, ah ja, Kopftuchverbot, mega gut, weil wir sind ja feministisch und wir wollen ja, dass muslimische Frauen nicht unterdrückt sind. Wenn man feministische Anliegen nicht versteht, dann versteht man eigentlich nicht, dass es mega fest um Selbstverwirklichung, Wahlmöglichkeiten, Emanzipation geht. Und erst wenn man beides zusammen verschränkt, kann man eigentlich gegen so Narrativ wirksam vorgehen.
Danke, Schwester Mona Lisa, für die Erklärung, wollte ich dir eigentlich eine Staatsbürgerschaft im Islam geben. Herzlich willkommen.
Alaikum
salam. Ja, hey, also es ist immer die gleiche Leier, aber ja, was machen wir mit dem Nachhaltigkeitsargument?
Es geht nicht um Nachhaltigkeit und um das geht. Und ich finde, es ist mega wichtig, dass wir intersektionale Analysen verwenden, um eben erkennen, dass nur wo Nachhaltigkeit drauf steht, dass es nicht bedeutet, dass es tatsächlich um Umwelt und Nachhaltigkeit geht.
Kennen wir eigentlich auch schon.
Das Thema dahinter ist eigentlich, dass man wieder möchte Sündenbock für alle Probleme in der Schweiz auf AusländerInnen oder rassifizierte Personen setzen und dass man wieder darüber redet, dass es keinen Platz mehr hat im Zug. Ich war heute zum Beispiel im Zug von Bern auf Zürich. Es hat nie einen Platz gehabt. Ich habe überall gehört, das ist ein Armutszeugnis für die SBB. Und wenn wir so Initiativen haben, folgt auch kurz darauf, ja, wir haben eben zu viele Leute in der Schweiz und wer ist das Problem? Die Ausländerinnen. Und es würde uns allen so viel besser gehen, wenn all die Personen nicht da wären, obwohl sie eigentlich nicht realisieren, dass wir erstens mal selber auch Schweizerinnen sind, mit und ohne Schweizer Pass. Wir sind da, wir leben hier, wir bewegen das Land, wir prägen das Land. Und wenn wir alle würden streiken, das Land würde den Bach runtergehen. Und so Initiativen wollen nicht wirklich, dass wir Personenfreizügigkeitsabkommen abbrechen, dass wir aus der EMRK austreten oder andere wie grosse Verträge, die wir haben. Es geht eigentlich darum, dass man einfach immer auf die Gleichen schlagen kann und mit dem Finger darauf zeigen. Und wenn du einen Sündenbock hast, dann musst du auch keine Lösung haben. Und so kannst du sehr, sehr lange politisieren, bis irgendwann jemand vielleicht merkt, ah, die machen ja gar nichts. Mhm. Und das ist es.
Okay, du hast jetzt gerade mega viele Sachen gedroppt. Vielleicht ganz schnell noch zu dem Migrantenstreik, den du so ansprichst. Der Samir, der Filmemacher, hat, glaube ich, vor einem Jahr oder so ist das gewesen. Ein bisschen mehr als vor einem Jahr habe ich ihn mal interviewt. Und dort hat er also gesagt, ja, hey, eigentlich müssten wir es schon lange irgendwie von den Frauen lernen und sagen, hey, ohne uns geht nichts. Und müssten eigentlich zu so einem Streik mal aufrufen so, und wirklich einfach mal in die Volle gehen.
Ja, Streik bin ich zum Schlimmen dabei. Nein, ich sage einfach, also auf jeden Fall, ja. Also das könnt ihr mir schon vorstellen. Ich frage mich dann, wie viele Leute es würden mitziehen oder mittragen, das weiss ich nicht. Mhm. Wenn wir jetzt hier reden oder unter uns sind oder in unseren Bubbles und so, haben wir vielleicht auch einen Blick auf Migrantinnen, ich weiss jetzt nicht, ob alle Migrantinnen irgendwo in Schlier und so dort wieder mitmachen bei diesem Streik. Also, es sind einfach andere Leute andere mit Vibes. Anderen Ansichten und so, auch politisch. Ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, ob sie streiken. Also, ja.
Was läuft denn in Schlieren? Klärt mich ein bisschen auf, wie da nicht aus einer Zürich-Bubble.
Ich wollte mit Schlieren so sagen, weißt du, so Schlieren-Spreitenbach und so, hat einen hohen Ausländeranteil. Aber es sind auch viele Leute, sind auch Ausländer dort, die jetzt nicht unbedingt nur links eingestellt sind, sondern die auch die rechte Einstellung und so haben. Ja, also, ob es ein Schlier oder ein Spreitenbach oder im Bümplitz ist, weiss ich nicht. Also, weißt du, was ich meine?
Yeah.
Aber auf jeden Fall, bei der Idee von Samir geht es ja auch darum, so klar zu machen, wie viel Arbeit und wirtschaftliche Leistung von Migrantinnen gemacht wird und wie viel Care-Arbeit, wie viele Leute in Spitälern und an verschiedenen anderen Orten einfach Leute sind, die in die Schweiz gekommen sind und nicht da geboren sind, in dem sie Migrantinnen sind. Und ich glaube schon, dass das einen riesigen Effekt würde haben, wenn man so etwas herkriegen wie ein migrantischer Streik. Würde das wahrscheinlich dann schon zeigen, wie viel Einfluss und wie fest das Land auch von Migrantinnen getragen wird.
Ich glaube, es kommt ja auch mega drauf an, also auf die Wut, die da drin steht. Nur weil du gesagt hast, ja, sind nicht alles Linke. Ich meine jetzt, also so der feministische Streik oder der Frauenstreik 2019 und so, das ist ja weit nicht nur jetzt so aus einer linken Bubble rausgetragen gewesen.
Ja, also er kommt schon aus der linken Bubble raus,
ja,
oder?
Ja, schon, ja, aber das hat ja weit geschafft, um das viel breiter, genau, zu machen. Oder? Das,
was natürlich die Forderungen auch wieder ein bisschen verwässert. Also so, ich finde, das ist in der Masse sehr viel um Pay Gap gegangen, zum Beispiel. Aber ich finde es auch ein bisschen negativ, jetzt sagen die Leute in Schlieren, sagen
no shame gegen Schlieren, Mann, wirklich.
All the love to Schlieren. Ich habe keine Ahnung, was ist, aber love to y'all.
Also einfach, weil ich glaube, man darf irgendwie so das revolutionäre Potenzial nicht unterschätzen. Und natürlich, ich glaube, bei der Frage, so, ob du mitmachst bei einem Streit, das ist ja auch ein Streik, ist auch eine...
Freutsche.
Ist eigentlich eine Privilegienfrage. Also, weil das ist ja eigentlich das, was auch migrantische Jobs oft ausmacht, nämlich Prekarität. Das heisst, so, wenn du irgendwie Angst hast, dass du danach irgendwie draussen bist, streikst du, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Einfach, um jetzt auch nicht in so ein Bashing reinzugehen. Ich glaube auch, dass es mega viel bringen würde. Und zwar beidseitig. Einerseits habe ich das Gefühl, migrantische Leute selber glauben am nicht, wie viel Power wir sind und wie viel Power wir haben. Und dass es wirklich stimmt, so ohne uns läuft nichts, Mann. Mhm. Aber natürlich auch für irgendwie eine Dominanzgesellschaft, wo irgendwie das Gefühl hat, ja, der Schweizer Reichtum basiert einfach auf der Leistung und dem Fleiß und der Moral von weißen SchweizerInnen.
Ja gut, aber das ist natürlich auch wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein verlogenes Narrativ. Das stimmt einfach nicht. Die ganze Infrastruktur von diesem Land ist mit aufgebaut oder sicher zu einem beträchtlichen Teil mit aufgebaut worden von MigrantInnen und so. Das ist,
Aber weißt du, was mich ein bisschen stört manchmal an dieser Diskussion, also ich finde das fair, es sind alles gute Argumente und so, aber was ich manchmal ein bisschen störend finde, ist so wie in diesen Angriffen, rassistischen Angriffen oder von der SVP, darauf zu antworten, indem dass man sagt, hey, aber der migrantische Körper ist im Fall verwertbar in der kapitalistischen Logik, mega gut. Hey, wir sind im Fall, hey, es geht dann wie gar nicht mehr um den rassistischen Zugriff von der Partei und die Antwort ist dann immer nur so, hey, aber wir nützen auch etwas, wir bringen auch etwas in dieser Verwertungslogik. Und dort habe ich schon ein bisschen Mühe, so in dieser Economy-Swiss-Argumentation, dass eigentlich das einzige Gegenargument gegen diese Initiativen eigentlich ist so, hey, aber ohne uns läuft nichts. Also, ich sehe schon, aber es ist so ein bisschen beides. Oder?
Und da merkt man eigentlich, wie stark das Narrativ eben wirken. Weil unsere erste Gegenargumentationslinie ist ja genau die, statt dass wir das anschauen und sagen, hey, das ist eigentlich mega menschenverachtend. Und darum ist es falsch. Wir müssen nicht beweisen, wie viel das wir leisten, wie viel von uns da sind oder nicht. Wir könnten 12 Personen hier sein, die jedes Wochenende irgendwie im Weilerbad chillen und trotzdem wäre es mega verwerflich. Es geht eigentlich so ein bisschen um eine menschenrechtliche, um eine moralische Perspektive. Und ich finde, dass wir ihre Argumentation klar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen müssen argumentieren, aber dass das halt auch immer im Kern muss drin sein, wer sind wir, für was stehen wir ein, was erlauben wir und wo sagen wir, hey, im Fall, hier hat es eine Grenze überschritten. Dadurch, dass es aber in unserer Politlandschaft echt so normalisiert ist, dass wir mega heftige Initiativen haben, Plakatkampagnen. Wir checken es gar nicht mehr. Also ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt beim Burka-Verbot. Das hat internationale Schlagzeilen gemacht, weil das so heftig rassistisch war. Oder auch die Schäfli-Kampagne. Und die Leute waren dann wirklich so, BBC und Le Monde und weiss nicht was, redet über die Schweiz, aber hey, warum? Das ist ja eine Plakatkampagne, die sehe ich ja alle drei Wochen.
Ja. Aber ich glaube, dort sind wir einfach eben brainfucked, weil einfach ich glaube, so etwa alle 6 Jahre kommt so eine SVP-Initiative so recht radikal rein. Also was ist 2020? 2014 war Masseneinwanderungsinitiative.
Ausschaffung.
Ausschaffung auch, aber es ist noch Durchsetzung. Also da drin sind wir einfach so wie voll abgestumpft. Wir sind in einer permanenten Beschallung von so rassistischer Kampagne. Und wir diskutieren dann eben auch immer und immer und immer wieder drüber.
Und ich glaube, dass es dort wirklich wichtig ist, auch dann wieder innezuhalten und sich zu überlegen, was die Initiative so mit uns macht, ideologisch. Mhm. Also auch wieder so, was für eine Verschiebung stattfindet. Weil ich finde es schon auch krass, dass jetzt bei dieser Initiative einfach so drin steht, und wenn dann zu viele Leute da sind, dann müssen wir wo schrauben? Bei Asyl. Als wäre das etwas, wo man einfach wegdiskutieren kann, statt es Recht eine Pflicht, eine Verpflichtung, oder? Und ich glaube, dass in den letzten paar Jahren auch zum Beispiel so eine Narrative vom kriminellen Ausländer irgendwie so mega stark geworden ist, dass sogar linke Leute, liberale Leute, keine Ahnung, alle, die jetzt gar nicht unbedingt jetzt so voll recht sind, einfach genau auch unterscheiden zwischen guten Ausländern und schlechten Ausländern. Und wenn man irgendwie bedenkt, wieder, wir haben schon tausendmal darüber geschwätzt, so in der Schweiz kannst du in der dritten Generation noch Ausländerin sein, dann heisst das, dass einfach über Leute so diskutiert wird, dass man sie einfach kann ausschaffen kann, wenn sie Scheiß bauen, als würden sie nicht zu dem Land gehören. Also das sehe ich wie so in so wirklich einfach breite Diskurs. Ich glaube, gegen das müssen wir uns auch wehren. Ich glaube, wir müssen dort rein. Und also es erinnert mich ein bisschen an, es hat doch in der Republik die zwei Essays gegeben von der Melinda Najabonyi. Moralische Korruption und gesittete Grausamkeit, wo sie etwas mega Nices gemacht hat, nämlich eine Verbindung zwischen einer Ideologie von Eugenik, also so die Wissenschaft, wo bei den Nazis zum Beispiel so mega präsent gewesen ist, von welche manche sind verwertbar und welche nicht. Was ist ein Mensch, der Recht hat auf Leben? Was ist ein Mensch, der kein Recht hat auf Leben? Das heisst, es verbindet eigentlich so manche feindliche Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung, manche wo als Ausländer geframed werden. Es hat mega fest eine Verwurzelung, also der Diskurs von, hey, wer gehört dazu? Und wenn die Person nicht dazu gehört, was können wir mit ihr machen? Wir können sie wegsperren, wir können Kinder wegnehmen, Kinder der Langstrasse. Ja, genau. Also so, ich finde, das ist irgendwie wichtig, dass es dort auch wirklich eine Kontinuität gibt.
Mit dem Asyl- und Ausländer oder mit dem Ausländer gesetzt, oder? Voll. Genau, ja, voll. Also das sozusagen die Migrationspolitik oder die
Kinder der Langstrasse.
Kinder der Langstrasse.
Rebrand.
Sorry.
Aber die, genau, das ist so eine Verknüpfung zwischen dem und dem ANAG, am Ausländergesetz.
Genau. Also im ersten so, ja, genau. Erste Regelung von wie man mit Ausländern verfahren.
Genau.
Genau. Also einfach, dass man das auch nicht als Normalität irgendwie ansieht, so dass Unterteile von, okay, wer können wir brauchen? Entweder sprechen wir es so aus, wer bringt unserem Gengut etwas Gutes oder unsere Wirtschaft und wer nicht.
Also nur schnell weg den Facts noch ganz schnell, oder? Weil es ja so fest auf die Asylmigration zielt, oder was sind es, glaube ich, irgendwie 8,4% von der ausländischen Wohnbevölkerung ist überhaupt in dem Asylmigrationsding. Also das heisst, wir reden ja auch dort völlig von dem, was überhaupt nicht jetzt relevant ist für die Zahlen, die sie
sogar
da immer promoten.
Sogar weniger im Fall. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur 7. Also es ist wie so ein kleiner Anteil.
Das ist der Anteil an den Ausländern. Genau. Also an der Gesamt, das sind irgendwie 2%. 2% von der Gesamtbevölkerung. Und dort wird rumschrauben, weil du sagst, ja, weißt, wir müssen schauen wegen Dichtestress und so. Also, wenn du es genau anschaust, halt geht es ja gar. Also
genau. Und es ist halt einfach wie so ein minimer Teil von den Leuten, die eigentlich jedes Jahr wie neu in die Schweiz kommen. Und trotzdem tun wir uns darauf konzentrieren. Und darum bin ich überzeugt und weiss, es geht eigentlich nicht wirklich um die Eindämmung, in Anführungszeichen, von dieser sogenannten Einwanderung, die ja so gefährlich und schädlich ist für die Schweiz. Sondern es geht einfach darum, das Narrativ wie zu pushen. Wo je mehr dass man es erzählt und je mehr dass wir auch auf die Argumente auf der gleichen Ebene wie antworten, je mehr wird es auch zur Realität.
Aber das ist, glaube ich, das, was mich ein bisschen stört an dem Chaos-Begriff. Gell? Wir haben jetzt am Anfang darüber geredet von Chaos-Initiativen. Da passiert ja wieder das Gleiche oder etwas Ähnliches vielleicht auch, wie bei den Schäfchen passiert ist und eigentlich bei fast jeder SVP-Initiative, wo man eigentlich dann wieder das Framing aufnimmt, also jetzt von der Gegnerinnenschaft, wird eigentlich das Framing aufgenommen. Es hat ja etwa, ich weiss nicht wie viel, da 2007 bei diesen Schäfchen, hat ungefähr 1 Million Adaptionen gegeben von diesen Schäfchen. Oder? Und eigentlich reproduzierst du mit dem immer wieder das gleiche Bild. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Mhm. Und auch jetzt wieder, man geht dann immer auf den Diskurs ein, tritt darauf ein und dann tut man auf dem Feld irgendetwas diskutieren und sagt, das stimmt nicht. Und man macht sich lustig drüber und macht Memes, bla bla bla. Aber das Problem ist doch immer bei so rechtspopulistischen Geschichten oder bei Framing-Geschichten, in dem Moment, wo du auf das Feld gehst, wo sie ausgelegt haben, hast du schon verloren. Mhm. So. Und darum würde mich so wie mehr interessieren, ja, wie kann man es denn eigentlich umtrüllen oder nicht umtrüllen, eben weggehen von dieser Diskussion, die sie führen wollen, oder? Also, dass man eigentlich wie über ganz andere Themen redet. Also, wenn man jetzt, man könnte ja, das finde ich schon, man kann schon den Begriff von der Nachhaltigkeit aufnehmen, aber wenn man jetzt eine nachhaltige Schweiz wollt, was würdet ihr begrenzen wollen? Was würdet ihr wollen schützen?
Also zum Beispiel, das finde ich jetzt eine schwierige Frage noch, aber ich möchte mit dem anderen Begriff versuchen, es. Ich wollte schon bei dieser Frage bleiben, einfach mit einem anderen Begriff als Nachhaltigkeit. Ja, voll, zum Beispiel, ja, okay. Jetzt haben sie ja die Plakate und so zum Start von dieser Kampagne, die so von einem Verein gemacht wird, oder? Wie heisst es? Facts for Future. Ist der Verein?
Oh, wow.
Ist der Verein? Haben Sie vielleicht schon gesehen?
Facts for Future. Oh mein Gott, das ist so.
Facts for
smart.
Future.
Fridays for Future, Facts for Future.
Genau, ist ein Verein, oder? Wo jetzt hinter diesen Plakatkampagnen steht, die ihr vielleicht gesehen habt, wo so steht: dichter Stress, Wohnungsnot, Nachhaltigkeit steht, glaubst du nicht? Aber eben, es sind einfach die Begriffe, die sie so setzen und so. Und zum Beispiel steht der Begriff, um auf deine Frage zurückzukommen, Carlos: Wohnungsnot. Ich meine, es ist ja nicht Wohnungsnot in der Schweiz, weil Asylsuchende in die Schweiz kommen und den Leuten Wohnungen wegnehmen. Nein, es sind ganz andere Leute. Oder es stehen ja zum Teil auch leer und so weiter, weil spekuliert wie bla 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 bla. Das Problem von der Wohnungsnot ist ein anderes, nicht das, was sie da benutzen. Beim dichten Stress ist es auch so. Also kannst du wie so schauen. Und vor allem das Wort dichter Stress, was ist das?
Ideologisches ist so, Konstrukt,
ja,
einfach Propaganda.
Was ist das? Dichter Stress. Und nachher jemand, der dann im Zug ist, weil die Kapazitäten nicht so gemacht sind, wie sie halt eigentlich entsprechen würden. Und es ist voll, beklagt sich die andere so, ja, Mann, das gibt's doch nicht und so. Was ist das überall, Ausländer, die Plätze wegnehmen und so. Nein! Das kannst du anders lösen. Es gibt einfach andere Möglichkeiten, um die Probleme zu lösen, die da so ins Feld geführt werden, aber gar keine Lösungen anbieten auf die Probleme, die sie selber ins Feld führen. Und auf Nachhaltigkeit bezogen ja auch. Also, ich weiss ja nicht, ob die Partei, die das lanciert, irgendetwas mit dem Prinzip von wirtschaftlicher oder ökologischer Nachhaltigkeit irgendetwas am Hut hat. So.
Nein, aber es geht ja darum, auch den Begriff wie so einzunehmen.
Ja,
genauso wie sie so viele verschiedene Ausdrücke, sei es jetzt woke oder Identitätspolitik, wo eigentlich einen mega wichtigen historischen Hintergrund und Zweck haben, wo eigentlich nicht so negativ besetzt ist, wie man ihn heute versteht im Umgangssprachlichen. Und du kannst fast mit niemandem eine Diskussion darüber führen oder wenn du es probierst, haben sie so Mühe, die Begrifflichkeiten überhaupt zu definieren, sondern sie benutzen es, wie sie es jetzt verstehen. Und es geht darum, wenn man eben schon nur die Initiativgruppe oder auch die plakatmachende Gruppe anlässt. Facts for Futures in Anlehnung von Fridays for Futures, damit dort eine Beziehung eigentlich wie stattfindet in den Köpfen der Leute. Dass man von Nachhaltigkeit redet, dass sie all die Ausdrücke eigentlich verwenden, um sie wie neu besetzen, damit nicht heute, nicht Ende Jahr, nicht in 2 Jahren der Shift wie passiert, aber dann vielleicht schon noch in 5 Jahren, 6, 7, 8, 9, 10. Und das ist das, was ich so unglaublich erschreckend finde. Und auf der einen Seite habe ich aber auch das Gefühl, es sollte uns auch ein bisschen Mut machen, wo es zeigt, ja, dass die verschiedenen diskursiven Verschiebungen, die wir eigentlich erlebt haben, dass auch gewisse gesellschaftspolitische, aber auch so ein Klassenbewusstsein, eine Rassismuskritik, ein Feminismusbestreben, haben aufgerufen, wo wir machen, dass die Leute eigentlich wie immer wie mehr sehen und checken, was eigentlich alles falsch ist gelaufen. Und darum müssen sie ja die Begriffe besetzen. Das heisst, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Wir machen unsere Arbeit gut. Wir erleben eigentlich auch Fortschritte. Wo sonst müssten sie nicht ihren Diskurs auf unsere Worte und unsere Themen anpassen und sie so verkaufen, als würde das eigentlich das Problem lösen, das die Leute jeden Tag beschäftigt. Wo Wohnungsnot ist ein Thema.
Ja.
Klimakatastrophe ist ein Thema. Die Angst um unser Überleben, um unsere Ressourcen ist ein Thema. Und dort habe ich halt einfach so das Gefühl, wie tun wir eigentlich mir selber aufbauen auf eigentlich die Fortschritte und die Kämpfe, die wir ja eigentlich auch gewonnen haben und überlösen eben dann nicht innen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf dem, was wir alles schon erreicht haben, sondern wir müssten in der Lage sein, gar nicht eben erst auf ihr Niveau wie runterzugehen, sondern echt weiter zu kontern mit, was habt ihr eigentlich aufzuzeigen. Wenn man dann genau das anschaut, relativ wenig.
Ja, aber ich meine, es ist ein Propaganda-Instrument, oder? Es ist ja nur eine Phrase, wo man einen Begriff von der Nachhaltigkeit braucht, oder? Es gibt das Buch von der Siani Sophia Höder, heisst sie, glaube ich, Ökorassismus, da geht es ja genau um die Frage, sozusagen, wer, also wie sie Menschen, die die Klimakatastrophe verursacht haben und jetzt sozusagen versuchen, mit dieser Situation einen rassistischen Überbau oder sozusagen ein rassistisches Kleid drüber zu legen. Und wieso schaust du mich so?
Was Kleid?
Ich überlege, was für ein Kleid.
Okay, ein braunes Kleid darüber anzulegen. Nein, aber wir versuchen eigentlich Klimakatastrophen, die weisse, industrialisierte Nationen maßgeblich verursacht haben und wo ja eigentlich schwarze People of Color am stärksten darunter leiden, also der globale Süden, whatever. Und dann im zweiten Schritt dann wieder zu sagen, ja, aber jetzt sind eben die Ausländer die Schuld, die hier ankommen, die nehmen da den Platz weg, die machen, weiss auch nicht was, alles. So. Es ist so eine doppelte, wie sagt man?
Moral.
Ja, nein, nicht doppelte Moral, es ist doppelt. Bro, ich würde sagen, doppelt gefickt, weißt du? Verstehst
du? Ah, ja, voll, verstehst schon. Ja, genau, meine lieben GenossInnen. Also, nein, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zu weit geht, aber ich glaube, für mich hat es wie dort dann auch so die Frage nach der so Audacity. Also so, weil das Schweizbild, wo mit dem mitschwingt, ist ja dann auch recht speziell. Also man will weiterhin, während die ganze Welt am Brennen ist und überall Flüchtlingsströme werden kommen, weil wir das verursachen, erwartet man, dass das hier immer noch die Insel bleibt und dass wir einfach ein Recht auf das haben. Ohne etwas müssen ändern. Und ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit schwätzen, muss man wie auch darüber schwätzen, dass es auch noch soziale Nachhaltigkeit gibt. Und das ist natürlich etwas, mit dem Nachhaltigkeitsinitiative vollkommen dagegen schiesst, weil es spaltet, oder? Es geht darum, dass wir uns darauf vorbereitet müssen, ellböckeln und einen Anspruch weiterhin einfach auf das Land haben und auf die Weisheit von dem Land. Und ich glaube, wenn du jetzt fragst, irgendwie, was irgendwie nachhaltige Visionen sind, glaube ich, müssen wir auch darüber reden, okay, wie können wir dem auf einer sozialen Ebene entgegenkommen und so den Zusammenhalt irgendwie stärken. Also so sind wir natürlich jetzt in den letzten Gesprächen auch immer wieder gelandet und ich glaube, dort müssen wir uns auch selber, also ich merke, ich bin dort auch noch gar nicht so weiss. Ich bin dort Also ich glaube, ich bin dort noch gar nicht so weit, dass ich jetzt genau könnte sagen, okay, was heisst denn das? So, wie bekommen wir bessere Zusammenhalt geschaffen? Wie verweben wir die Gesellschaft? Wie machen wir das komische, Liebe ist stärker als Hass? Also so, wie bleiben wir eigentlich, und vielleicht sogar mit Schweizer Wert von Konzilianz, Kompromiss, wie bleiben wir irgendwie eine funktionale Gesellschaft, die miteinander redet und zusammen Sachen aushandelt und auf jeden Fall sagt, hey, wenn wir viel sind, heisst das, dass wir viel Perspektive, viel Kraft, viel Macht und so weiter haben. Aber ich kann es fast nicht sagen, ohne dass ich denke, wow, cringe, wieder das Geträume. Sorry.
Mhm. Es ist aber eben nicht cringe, weil das ist ja genau das, was es macht. Und darum habe ich ja vorhin von Terrorismus geredet. Jetzt sage ich es laut. Yes. Jetzt bin ich ein bisschen warm, jetzt kann ich es sagen. Weil Terrorismus ist ja genau das, dass man eigentlich versucht, anhand von Gewalt, Unsicherheit und Angst eigentlich weiter zu schüren und dass man die ganze Zeit eigentlich den Leuten das Gefühl gibt, du bist eigentlich nie richtig sicher, du bist nie safe, du musst immer um dich herum schauen, ellbögeln, weil der Wohlstand, den du jetzt genießt, könnte dir jeden Moment entzogen werden. Und darum, du hast die Leute ihre konstante Angst. Und ich sage nicht, dass wir nicht Angst haben vor gewissen Sachen, aber ich glaube, wir haben sehr oft Angst vor den falschen Sachen. Und wir müssen aus dem Defizitdenken rauskommen. Also das Scarcity Mindset, dass man immer das Gefühl hat, es hat nicht genug für alle. Und wenn ich mir jetzt meinen Teil nicht sichere, dann gehe ich unter. Dabei merkt man in so vielen Momenten, dass wenn wir solidarisch sind und gegenseitig fürsorglich sind, dass es uns allen eigentlich am Ende des Tages besser geht. Aber wir haben, glaube ich, nicht genug Vertrauen in uns oder in unseren Staat oder was auch immer, dass es langfristig gesichert werden kann. Ich meine, ich habe die Argumentation wie vorhin zugelassen, wo mega on point ist und trotzdem hat sich dort das Wort reingeschlichen, und zwar Flüchtlingsströme.
Ja, ich habe es genau gemerkt.
Ja. Das habe ich auch gedacht.
Ich habe nicht wollen, wenn ich den Podcast abbrechen. Jetzt alle haben es gehört.
Ja, sorry.
Aber vor ein paar Jahren hätten wir gar nicht darüber geredet, aber es ist so krass und ich merke es bei mir auch die ganze Zeit ständig, wie ich auch ohne es zu wollen, genau die gleichen Worte benutze. Das heisst, ich habe schon das Gefühl, wir müssen auf unsere Sprache schauen. Yes. Dass wir aber auch müssen wie konkret darüber reden, was denn eigentlich das Problem ist. Aha, ich habe im Zug keinen Platz.
Yeah.
Können wir die öffentlichen Verkehrsmittel zugänglich genug machen, günstig genug machen, dass das nicht das Problem ist? Dass ich weiss, ah, wenn sie in diesem Zug keinen Platz hat, in einer Viertelstunde habe ich den nächsten Zug und dort kann ich mich reinhocken. Dass ich weiss, ah, ein GEA kaufen kostet mich nicht so viel und dann haben wir dann alle eins. Wisst ihr, wie toll das wäre, wenn wir alle könnten Zug fahren und es hat genug Zeug für alle? Fantastisch! Wenn wir nicht müssten die ganze Zeit darum ringen, riesige Bewerbungsdossiers und Briefe und Schöckeli zu schicken an jegliche Verwaltungen, die so oder so von Grosskonzernen und Banken besessen sind. Also besessen, das dann meine.
Das ist das richtige Wort. Das ist ganz richtig.
Das stimmt ganz
das ist
genau.
Das ist ganz exakt richtig.
Zum eine Wohnung haben. Dass wir wie Angst müssen haben, oh mein Gott, ich kenne so viele Leute, die wie in grossen Städten leben und die einfach das Gefühl haben, hey, wenn ich hier aus dieser Wohnung rausgehe, ich weiss nicht, ob ich etwas in diesem Preissegment finde und ich bin ja schon seit irgendwie 17 Jahren auf dieser Warteschlange für die Genossenschaftswohnung und so gekommen. Das ist doch nicht normal. Wenn wir sagen, die Schweiz ist eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt, dass wir die ganze Zeit in dieser Defizitlogik unterwegs sind, verstehe ich nicht.
Also vor allem ein Land, das stolz ist auf sein Bahnsystem und die ganze Zeit mit fucking Tokio vergleicht, wo so ist, Bro, ja, dann dünn mal ein paar Leute mehr irgendwie verschiffen.
Ja, aber so wack ist jetzt das Bahnsystem auch nicht.
Jetzt sind nochmal deutsche Bahn fahren, oder? Was sind nochmal deutsche Bahn fahren?
Ja, wenn es mir nicht passt, dann ich doch deutsche Bahn fahren.
Die Argumente sind wieder da.
Ich finde das, was Mona Lisa gesagt hat, stimmt schon voll, weil es geht ja auch darum, also ich möchte jetzt nicht das, was du gesagt hast, interpretieren, sondern versuchen, dort anzuknüpfen. Was ich denke, ist so, die Politik und das System produziert einfach Probleme, oder? Weil es nicht kollektivistisch ist und gar nicht das Ziel hat, dass allen gut gehen soll, sondern das Ziel hat, dass ein paar sehr viel verdienen sollen. Nachher sind die Probleme so da und am Schluss sind sogar die, die unter diesem Problem am meisten leiden, werden dann als Schuldige. Es ist hure so.
Ja. Es gibt einen Straftatbestand, der heisst Schreckung der Bevölkerung, glaube ich.
Ja, und nachher ist schon auch das Ding, wir haben vorhin noch geredet von so eben die ganzen Begriffe, die besetzt werden oder wo die ganze Narrative, die gesetzt werden, wo man mega viel Zeit damit verbringt, eigentlich nur die anzuschauen, zu analysieren, abzuwehren und so weiter. Dort ist schon so, sind so viele grosse Begriffe auch besetzt von rechts. Wenn du sagst Widerstand, was kommt inzwischen in den Sinn? Wie kommt inzwischen fast so AfD und so in Sinn, weißt du so? Es ist so, also es wird so fest besetzt, auch Revolution. Das ist fast nichts. Ja, also weißt du, die konservative Revolution, so in den letzten 10 Jahren höre ich mehr das.
Ah, wirklich?
Ich sage nicht, dass bei mir sind die Worte immer noch mit dem besetzt, wo ich schon als Kind sozialisiert damit bin und auch mit den Werten, die sie wirklich verbunden sind. Aber ich wollte nur sagen, mir hat das schon sehr, sehr gut machen sie das. Dort wollte ich das, was Mona Lisa gesagt hat, aber auch noch sagen, natürlich ist das auch ein bisschen Verzweiflungstat. Also wenn schon die Modelle so stark sind und bei den Leuten ankommen und sie jetzt benutzen, ist das auch ein Zeichen dafür, dass es auf Dauer wird scheitern, weil sie haben die Modelle mit nichts anderes gefühlt als mit roher Gewalt. Am Schluss führen die Ideologien, jetzt reden wir von ganz rechten Ideologien, führen einen Sackgas. Am Schluss bringen sie sich sogar selber noch um. Das kommt ja auch noch dazu, weißt du so? Also es hört ja dann irgendwann nicht auf. Das, was sie so verkaufen als, und jetzt bleiben wir kurz bei einer fast schon faschistoide Ideologie, weißt du, so alles über und es hat nur weisse Leute und wenig Leute und sie leben auf dem Land. Ja, ist gut, wollt ihr dann sehen, wie ihr euch dann am Schluss noch um den einen Bauernhof gegenseitig verschiessen. Mhm. Weißt du, so, wegen dieser defizitären Einstellung, als wäre das Leben nicht so mit allen teilbar. Und als ob man nicht könnte die Wirtschaft so regeln, dass man die Ressourcen kann so verwenden, dass es irgendwie aufgeht. Das würde alles gehen, sogar jetzt. Es braucht einfach ganz andere Grundprinzipien, wie man das Ganze macht. Und all diese Sachen da jetzt auch, Mann, was soll das? Ich meine, wenn du das anschaust, man muss es einfach auch so sagen, es ist einfach Bullshit. Man müsste eher wieder, auch wir jetzt, können vielleicht noch einen Schwenker machen und vielleicht noch über progressive Ideen reden. Es kommt ja auch noch Demokratieinitiative, oder? Wir müssen es abwehren, das ist wichtig. Wir müssen es anschauen, analysieren, abwehren. Sehr viele Leute machen mega viel Arbeit, um diese Initiativen und so abwehren, von Journalisten über Aktivistinnen und so weiter. Weißt du, so, das ist eh auch wichtig, aber nachher, glaube ich, braucht es einfach immer wieder Fokus auf die konstruktive Geschichte und auf das, was wirklich dafür da ist.
Was wirklich revolutionär ist.
Ja, oder kollektivistisch ist so, um nicht zu sagen kommunistisch.
Also das heisst, wir brauchen Utopien, wir brauchen aber eigentlich auch sehr konkrete Antworten auf sehr konkrete Probleme. Und dann ist meine Frage in dem Ganzen, wie reden wir aber wie trotzdem auch mit den Leuten? Also ich finde, wir sagen ja die ganze Zeit, ah ja, wir müssen unsere Gewinn mega sichtbar machen, die Fortschritte, die wir machen, wir müssen Utopien leben und denken, wir müssen progressive so Lebensentwürfe haben. Und ich komme halt einfach immer wieder in einen Sackgasse, wenn ich dann manchmal so Gespräche führe, wo ich halt einfach wie merke, wir haben so eine Verschiedenheitsintoleranz. Mhm. Wir Menschen oder sehr viele Personen, die ich kenne, ich nehme mich dort absolut auch mit drin, wir haben sehr oft das Gefühl, ich habe recht. Nicht immer, aber oft genug.
Du hast ja mega oft recht.
Nein, it's true.
I love it.
Dann geht es weiter, dass wir das Gefühl haben, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht immer, aber sehr oft recht habe und dass ich die Sachen richtig mache. Dass Leute, die das machen, die ich mache, die gleich denken, wie ich denke, die so sind, wie ich bin, das ist eigentlich etwas Gutes. Also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr bei diesem Extrem, aber ich sehe das halt einfach wie mega fest um mich herum. Und was dann eben passiert, ist, wenn wir so in diesem Gedankengang sind, dann haben wir dann das Gefühl, wir müssen wie alle Leute angleichen. Und ich merke, dass das, was wir eigentlich mega fest brauchen würden, ist eigentlich eine Toleranz, um zu sagen, du musst nicht gleich sein wie ich, du musst nicht gleich denken wie ich. Und auch wenn ich recht habe, habe ich nicht immer recht. Und das bedeutet, dass du vielleicht manchmal auch recht hast, auch wenn du anderer Meinung bist als ich. Und dass wir dort uns im Rahmen des Möglichen auch einfach ein bisschen müssen können leben lassen. Und das ist etwas, was ich so schwierig finde. Weil du manchmal halt einfach wie Diskussionen hast mit Leuten und das ist wie ein All or Nothing. Und das, finde ich, macht halt einfach sehr viel von unseren progressiven Kämpfen unglaublich schwierig. Weil wir haben keine Verschiedenheitstoleranz.
Ja, das ist ein grosses Problem von der Linken oder so. Also fix. In der Türkei, in der türkischen Linke gibt es etwa, keine Ahnung, man, so viele kleine Splitterorganisationen, sie unterscheiden sich wegen einem Buchstaben in ihrem Namen. So ein Zusatz noch. Weißt du, die sich abgespaltet haben? C. Weißt du so? Ja, keine Ahnung. Aber das sehe ich. Das sehe ich voll. Und dann in der Zeit, wo wir eigentlich damit beschäftigt sind, die Verschiedenheit nicht können untereinander ertragen, sind wir damit beschäftigt nachher mit uns, mit Ideen, die schon fast schon fertig auf den Tisch gelegt werden oder so präsentiert werden, als wären sie fertig, die abzuwehren.
Mhm. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass Verschiedenheitsintoleranz nur ein Problem ist von der Linken. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Nur sagen wir, wir wollen diskutieren, um die beste Lösung zu finden und dann sind wir wie für Jahre und Jahre in unseren Kämmerchen, in unseren Splittergruppen. Und statt dass wir sagen, okay, vielleicht wollen wir doch in unseren verschiedenen Gruppierungen, weil ich finde das eben nicht schlecht, dann trotzdem punktuell zusammenkommen, um gemeinsam vorpushen, hat die Rechte die Lösung, indem sie sagt, alles was verschieden ist, tun wir unterdrücken, weil es stimmt, es wird keine Verschiedenheit toleriert, wir müssen alle gleich und einheitlich sein. Und darum pushen wir alle auch in die gleiche Richtung. Also ich glaube, die Verschiedenheitsintoleranz, die gibt es auf allen Ebenen. Nur gehen wir die verschieden an. Und ich habe das Gefühl, dass eben die Lösung wäre, ist, dass wir, und jetzt tue ich halt wieder so kitschig, dass wir uns auch akzeptieren in unserer Verschiedenheit.
Hey, ich finde, dass es klingt irgendwie bei mir. Es gibt ja wie auch den Begriff von der Ambiguitätstoleranz. Ich glaube, wenn ich wie so daran denke, was mich irgendwie in diesen Diskurs in der Schweiz wie stört, ist eher, dass es einfach keine klare Abgrenzung gegen rechts gibt. Also für mich ist wie klar, da kommen die Vorschläge und die muss man einfach ganz ablehnen. Mhm. Und ich weiss, dass das irgendwie dann auch irgendwie kann schwierig werden kann, dies, das. Aber ich glaube, was mir fehlt am X, ist wirklich ein grosses Misstrauen gegenüber der SVP. Als rechtsextreme Partei oder als Partei mit rechtsextremen Exponaten, die einfach akzeptiert werden. Wo ich wie so das Gefühl habe, in einem deutschen Diskurs, und in Deutschland ist viel schlimm, bla bla, es ist nicht besser. Aber was ich aus einem deutschen Diskurs kenne, ist so kein Fingerbreit den Rechten. So. Und in der Schweiz ist man immer, ja, wir schauen uns jetzt schon schnell an, was da jetzt überhaupt genau gefordert wird. Ich habe letztens mit einer linken Person geredet, die wie gesagt hat, ja, aber vielleicht geht es um die Expats. Und dort finde ich auch nicht, dass die unsere Wohnungen sollen nehmen und all unsere Arbeitsplätze. Ja. Und vielleicht geht es ja auch einfach darum, die Schweiz so in dem zu schützen. Und es ist so, Bro, nein.
Aber das
es
ist ein mega interessanter Punkt, weil ich meine, die Diskussion, also gerade wenn wir ja vorher über Wohnungen geredet haben, das kommt ja huere oft, oder? Das kommt huere oft, ja, aber die Expats, jetzt, die nehmen wir meine Wohnung weg. Was mich dort mega krass stört, es ist wie sozusagen ein Rassismus, der in der Linken akzeptiert wird. Und eigentlich geht es nur darum, weil vorher hat man mega, also es ist halt ein Rassismus, der höherklassig akzeptabel ist. Vielleicht ist es Salonrassismus, ich weiß es nicht. Die haben am Hans-Ruhe, die in der Fabrik SVP gewählt hat, weil er hat hure viele Ausländer um sich herum und hat gefunden, die scheiß Ausländer. Dem haben sie immer können sagen, hey Hans-Rudi, du bist so ein scheiß Rassist. Aber sie ist ja auch nichts angegangen, weil sie haben in ihrer fette Wohnung gewohnt, die haben nichts mit Ausländern zu tun gehabt. Es ist wie egal gewesen. Vielleicht sind sie mal noch weggezügelt, wenn sie vom hippen Quartier wollten wegziehen, weil ihre Kinder gross geworden sind. Und sie sagten, vielleicht gleich nicht im hippen Quartier, weil als Ausländer gehen wir ins andere Quartier. Aber sonst haben sie eigentlich nicht viel mit denen zu tun gehabt. Sie kennen Ausländer nur so als, wie sagt man, Subalterne, als ihre Putzfrau, als irgendwie ihren Kebab-Verkäufer, als irgendjemand an der Migros-Kasse.
Aber sie haben nicht mit ihnen zu tun. Was ist sie auch nicht bedrohlich?
Und dann kommt aber so ein Ausländer, der verdient doppelt so viel wie ich. Und der Wichser, der mietet mir meine Wohnung weg. Oh, und jetzt ist er eben dann nachher plötzlich, kann man dann gegen den Expat sein, was eigentlich einfach wie ein höherklassiger Rassismus ist.
Und dann sieht man im Fall auch, wenn man zum Beispiel merkt, dass rassifizierte oder migrantische Personen plötzlich in Positionen sind, wo man sie in Anführungszeichen nicht unbedingt erwarten würde. Also wenn sie plötzlich wie nicht mehr darauf angewiesen sind, dass jetzt da die Boho-Hippie-Person so unterstützen und eben so erzählt von ihren Auslandsaufenthalt in Ghana, wo sie ja in diesem Kinderheim wie gearbeitet und sich jetzt auch mega fest für die armen Asylsuchenden hier in der Schweiz wie einsetzt. Wenn sie plötzlich sich für die gleiche Wohnung bewerben, für die gleichen Jobs, sie plötzlich nicht mehr brauchen und ihnen sagen, vielleicht möchtest du dich ein bisschen mit Rassismuskritik auseinandersetzen. Und dann kommt plötzlich wie so, warum bedrohst du mich? Ich bin doch eine von den guten Personen. An das habe ich gar nicht gedacht.
Also ich glaube, man hört es ja wie schon am Namen. Sie heißen nicht Flüchtlinge, sie heißen nicht Asylanten, sie heißen nicht Ausländer, sondern sie heißen Expats. Mhm. Ein schöner, sexy englischer Begriff, wo wir so die ganzen Stigmata, wo wir sonst erleben, wie Kriminalität, Zuschreibung, Antifeminismus, all die Sachen, wo wir zugeschrieben haben, der haftet nicht am Wort Expats. Mhm. Das heißt, wir werden einerseits auch ausgespielt und andererseits wird es auch von Leuten also aktiv so bewirtschaftet, betrieben, dass sie wie sagen, ich bin eben kein Ausländer, ich bin ein Expat. Genau. Also ich glaube, das gibt es schon sehr fest. Und ich finde aber, dass man gleichzeitig sich auch nochmal anschauen muss, über welche Expats reden wir eigentlich? Also um welche geht es dort? Und das sind teilweise Leute, die aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen von der Schweiz ganz klare Regeln, was Einbürgerung angeht, was eben Zugang zu Ressourcen angeht, einfach einen ganz anderen Zugang bekommen, entgegen von unseren Regeln. Also so schnellere Einbürgerung für Leute, die einfach Milliarden haben. Und ich glaube, dass man dort auch nicht vergessen darf, wenn es so um so den Expat-Hate geht, geht es ja auch um eine Diskussion von, welche Firmen sind eigentlich da bei uns in der Schweiz und warum. Und das liegt ja oft dran, also so Google, Palantir, you name it. Es hat ja sehr viele grosse auch Tech-Unternehmen, die da in der Schweiz und nicht sonst in Europa, wegen europäischer Regelungen, die so einschränkend sind, ihre Hauptsitz haben. Und das ist, weil die Schweiz einfach dort liberalere Regeln hat. Und ich glaube, so die Ausnutzung so von Schweiz als Steuerparadies, Schweiz als Ort, von dem aus man auch wieder eigentlich strategisch rechte Politik aus kann machen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Tech-Unternehmen geht, das dürfen wir nicht vergessen. Und da kommt natürlich auch wieder so das Ding von, okay, was ist eigentlich das Bild, das die SchweizerInnen von sich haben? Das ist ja wie auch so die Erkenntnis vom Ganga J. Ratman, wo wir so sagen, hey, wir sind hyperinternational. Das Geld kommt von überall. So, und die Schweizer stellen sich irgendwie eine kleine Alp vor, wo jemand so seinen Käse draussen stehen lassen hat und Leute freiwillig können Münze reinwerfen und das natürlich machen, weil die Schweizer ehrlich sind. So, genau, das wollte ich noch sagen.
Hey, ich frage mich, Paul, nämlich, ob Expats nicht einfach auch ein mega gutes Beispiel dafür sind, wo zeigt, wie fest das Klasse eine Rolle spielt in dem, welche Position wir innerhalb von einer Gesellschaft haben. Ich meine, das sind Migrantinnen und rassifizierte Leute, sind Frauen, sind irgendwie eben auch, wie all diese Kategorien, sind sie in einer Position, wo sie nicht irgendwie mega viel Machtzugang und so haben, aber sie haben ja offenbar doch in einer Kategorie sehr einen hohen, wie soll ich sagen, so Status. Und das sticht wie sehr, sehr vieles aus. Natürlich, dann, wenn man es in den Quervergleich setzt mit Leuten, die selber auch den Status haben, sind sie natürlich dann auch wieder in einer Benachteiligung. Und deshalb checke ich schon, dass die intersektionale Sicht auf diese Sachen voll richtig ist. Weil in einem Vergleich zu uns sticht es mit Klasse alles aus. Aber nachher, wenn es nur in der Klasse verglichen wird, sind sie doch dann wahrscheinlich wieder im Status tiefer, weil sie irgendwie eine Frau sind, weil sie zugewandert sind. Das ist mir jetzt einfach auch durch den Kopf gegangen.
Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir uns eben nicht gegenseitig ausspielen lassen. Und das bedeutet sowohl, dass man wie nicht das Problem auf die Expats zielen, aber gleichzeitig, dass wenn man Teil ist von dieser Gruppe, nicht das Gefühl hat, ah, wo ich so wohlverdient bin, habe die ganze rassistische Narrative nichts mit mir zu tun, wo ich kann mich ja wieder rauskaufen oder mich davon abgrenzen. Und um noch einmal auf einen Punkt zurückzukommen, den Fatima am Anfang gemacht hat, wenn wir nicht lernen, unsere Kämpfe mehrschichtig, komplex, intersektional anzuschauen, dann fallen wir eben dann doch noch in die faschistoiden Fallen rein. Und darum wollte ich einfach mit dem sagen, genauso wie Nemesis in Frankreich scheiße ist, es hat nichts mit Feminismus zu tun, hat auch die Ecopop-Initiative nichts mit der Umwelt zu tun gehabt, die fucking Terrorinitiative, die jetzt kommt mit der 10 Millionen Schweiz, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Genauso war einfach die erste Initiative von der Schweiz antisemitisch und rassistisch und hat auch nichts mit Tierschutz zu tun gehabt. Wir müssen aufmerksam bleiben.
Stay woke, Sister.
Das war es von Diaspora am Podcast. Der Podcast von Fatima Mamouni, der Mona Lisa Kohle, am Urgültekin und am Carlos Hannemann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst es ein Like da, folgt uns auf Social Media @diaspora.